Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich, dass wir einfach die Augen schließen. Ich möchte fürs Wort beten. Und Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt danken für die Predigt. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der heute noch spricht, der heute noch Herzen berührt und Offenbarung schenkt. Und Herr, auch wenn wir vieles schon oft gehört haben, jetzt wo wir, ja, viele von uns sind einfach schon lange Christen. Aber Herr, es geht nicht darum, dass wir neue Informationen empfangen, sondern dass wir eine neue Offenbarung bekommen. Und so, Herr, erfüll du heute unser Herz in Jesu Namen und tu etwas in uns. Herr, ich bete, dass du eine neue Leidenschaft für dein Haus und für deinen Namen in uns bewirkst, in Jesu Namen. Amen. Mein Thema heute ist ganz einfach, und zwar, ich werde meine Gemeinde bauen. Sagt nicht Manuel, sondern Jesus. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich möchte mit euch Matthäus 16 anschauen und ich möchte den gesamten Text lesen und dann wollen wir uns aber auf diesen einen Satz konzentrieren. Matthäus 16, 15 bis 20. Und der Text ist echt gut und ich liebe die Verheißung, die sich darin befindet. Ab Vers 15, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Also er hat seine Jünger gefragt. Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, Kephas, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemanden sagten, dass er der Christus sei. Das ist der Bibeltext. Und bevor wir jetzt uns vier Punkte heute anschauen, die werde ich gleich noch erzählen, möchte ich euch eine Statistik mitgeben. Und zwar laut der evangelischen und römisch-katholischen Kirche gibt es momentan, also es ist eine Erhebung von 2018, gibt es insgesamt 47.249.000 eingetragene Christen. Okay? Darunter sind auch Christen aufgezählt, die Teil von Freikirchen sind. Und dann eine andere Statistik, die ich euch auch mitgeben will, und zwar römisch-katholische Kirche. Eintritte im Jahr 2018 waren es 2.442 Menschen, die in die Kirche eingetreten sind, hier in Deutschland. Und Leute, die wieder aufgenommen wurden, waren 6.303, also insgesamt 8.745 Menschen. Aber wisst ihr, wie viele ausgetreten sind? 216.078 Menschen. Und das ist nicht nur der Trend in der römisch-katholischen Kirche, sondern auch der in der evangelischen Landeskirche. Und wir sehen einfach, dass ganz viele Menschen ihr Leben ohne Gott leben. Und ein Leben ohne Gott bedeutet automatisch, dass etwas anderes ins Zentrum rückt. Und wenn eine ganze Nation ohne Gott lebt, dann bedeutet es, dass in Deutschland jemand anderes ins Zentrum rückt. Deutschland ist ja bekannt als das christliche Vaterland und so viel christlich ist in dem Vaterland eigentlich nicht mehr, außer dass unser Gesetz auf das Wort Gottes gegründet ist in Deutschland. Das muss man schon sagen. Und das ist auch gut. Aber es ist eigentlich eine sehr erschütternde Statistik, wenn ich mir das so anschaue. Und auf der anderen Seite wiederum wachsen Freikirchen, nicht alle Freikirchen, es sind einzelne Kirchen, die wachsen. Aber wenn wir natürlich von der größten Freikirche mal sprechen, die jetzt eine ziemliche Krise leider hinter sich hatte, dann waren sie zu besten Zeiten 5.000 Gottesdienstbesucher pro Sonntag. Das ist eine Gemeinde in Stuttgart. Aber Leute, 5.000 im Vergleich zu Millionen von Einwohnern ist nicht sehr viel, muss ich sagen. Also deswegen glaube ich, dass Gott noch lange nicht aufgehört hat, Jesus Christus noch lange nicht aufgehört hat, seine Gemeinde zu bauen. Er möchte seine Gemeinde bauen, er möchte seine Gemeinde in unserer Region bauen, in Nürnberg bauen, in Fürth bauen. Und ich bin froh, dass es viele lebendige Gemeinden gibt, also Menschen, die wirklich an Jesus glauben, ihm wirklich vom Herzen her nachfolgen, die eine Offenbarung, wie Petrus sie hatte, von Jesus haben. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn des, und es gibt einige davon, aber es ist ein sehr geringer Prozentsatz von der Gesamtbevölkerungszahl unserer Region. Und mein Gebet und da möchte ich euch einfach mitnehmen, dass wir wieder neu ein Herz bekommen für das Haus Gottes, für die Gemeinde Jesu Christi. Dass wir wieder neu anfangen zu beten für unser Land. Ja, und natürlich kannst du heute sagen, Mensch, das ist tragisch, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Und es ist ja nicht nur Deutschland, das ist ganz Europa, das ist Amerika mit eingeschlossen. Das betrifft eigentlich im Großen und Ganzen die ganze Welt, vor allem die westliche Welt, dass immer mehr Leute Abstand nehmen von Gott, sich von Gott abwenden. Und dann magst du sagen, oh mein Gott, wie kann das sein? Aber es war schon immer so. Es war schon immer so, dass selbst zu Zeiten Jesu und zu Zeiten der ersten Apostel, sie haben in einer Umgebung gelebt, die alles andere war als christlich. Aber nichtsdestotrotz hat Jesus seine Gemeinde gebaut. In den widrigsten Umständen, in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten, wo Christen, wenn sie sich haben taufen lassen, um ihr Leben bangen mussten, Jesus hat seine Gemeinde gebaut. Je größer der Druck wurde von außen, desto stärker ist das Wachstum in der Gemeinde gewesen. Und ist es nicht einerseits dann wiederum eine frohe Botschaft? Deutschland ist nicht Reich Gottes. Europa ist nicht Reich Gottes. Aber der Himmel ist Reich Gottes, mein Herz ist Reich Gottes, dein Herz ist Reich Gottes und das Reich Gottes kommt, wenn wir anfangen, Jesus zu bezeugen in unserer Umgebung, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, wo auch immer Gott uns hingesetzt hat. Also ist Gemeinde bauen, und ich glaube, viele verwechseln das, Gemeinde bauen ist nicht einfach ein Event machen, ja, Ich möchte kurz erklären, der Schwager von der Blanka, der heißt Reza Afzali, ist ein Iraner und der war ja Moslem von Geburt an, eigentlich ein Muslim und war aber dann eher atheistisch drauf. Ja, also hat an nichts geglaubt, hat sich auch abgewandt von dem Glauben und war ein sehr bekannter DJ in Schweden. Also eine Disco, die er besessen hat, die hieß Babylon. Ja, also die waren mal und er war sehr bekannt, hat auch in Deutschland aufgelegt, Elektromusik, alles Mögliche. Und dieser Reza hat gesagt, es ist so leicht eigentlich, eine Gemeinde zu bauen. Wenn ich es in meiner Art tue, wie ich damals einfach die Disco gefüllt habe, ja, gute Musik auflegen, ein cooles Event starten, ein bisschen Marketing, ein bisschen Promotion, ein bisschen einladen und du kriegst innerhalb kürzester Zeit, wenn du ein cooles Label hast, eine coole Marke hast, kriegst du richtig viele Leute dazu, die begeistert sein werden. Und ganz viele denken, genauso funktioniert es, wenn wir Gemeinde bauen. Gemeinde bauen ist einfach einen coolen Gottesdienst, eine peppige Botschaft, die irgendwo lebensnah ist, die mich irgendwie abholen kann, ja, ein stylischer Pastor und das ist, das ist das Fundament und die Grundlage für Gemeinde. Und dann wird es laufen. Aber das ist es nicht. Kann Teil davon sein, ja. Also ich möchte es, ja, ich bin ja ziemlich cool. Aber das ist nicht die Grundlage von Gemeinde. Er hätte ja auch sagen können, Manuel, auf dir will ich Gemeinde bauen. Der Petrus war ein total windiger Typ eigentlich. Ja, ein total instabiler Mensch. Und es ist nicht Petrus, auf den Jesus gebaut hat, ja, weil selbst Jesus zu uns gesagt hat, wir sollen unser Haus nicht auf Sand bauen. Wenn du dein Haus auf Sand baust, dann tust du das, was du denkst und was du willst und dann bist du das Fundament und dieses Fundament wird Stürme nicht standhalten können. Also wenn Jesus schon zu uns sagt, bau nicht auf dir selbst, sondern bau auf mich, auf den Felsen, Jesus Christus, dann bin ich der festen Überzeugung, dass Jesus sein Haus niemals auf Menschen bauen würde, sondern immer auf dieser einen Offenbarung, die Petrus hatte, nämlich, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat Jesus gesagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern der Vater, der im Himmel ist. Also es ist der Vater, der im Himmel ist. Es ist das Zeugnis der Apostel und der Propheten. Das bildet die Grundlage unserer Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Epheser 2,20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Also wir sind gebaut auf Jesus und deswegen hat es Ewigkeitswert. Ein Petrus ist gestorben, ein Paulus ist gestorben, ein Johannes ist gestorben. Die Tatsache ist, viele dieser Jünger oder Apostel sind umgebracht worden. So auch Jesus. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und er lebt heute noch. Und er baut heute noch seine Gemeinde. Ich habe nicht Petrus in mir, ich habe auch nicht Paulus in mir, sondern ich habe Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn du Jesus in dir hast, dann kannst du und bist du befähigt, Gemeinde zu bauen. Natürlich hat er Petrus benutzt. Und was wir gesehen haben, ist, dass diese Offenbarung, die Petrus hatte, ihm Stabilität gegeben hat. Davor war er instabil und dann wurde er stabil. Und nicht nur, dass er stabil wurde, sondern er hat wirklich mit seiner ersten Predigt sich benutzen lassen von Gott, dass 3000 Menschen sich bekehrt haben. Und dann wurde täglich hinzugetan. Und Petrus war ein großartiger Leiter der Gemeinde Jesu Christi in den anfänglichen Zeiten. Ich habe 4 Punkte. Der erste Punkt ist ich. Ich möchte über das Ich sprechen. Ich werde meine Gemeinde... Ich. Der zweite Punkt ist bauen. Ich baue. Und der dritte Punkt ist meine. Und der vierte Gemeinde. Also das sind meine 4 Punkte. Ich baue meine Gemeinde. Das hat Jesus gesagt. Und wir wollen uns mal mit dem Ich beschäftigen. Wer ist das Ich oder wer steht hinter dem Ich? Und viele Menschen haben viele unterschiedliche Vorstellungen von dem, wer Jesus Christus ist. Und ich bin mir sicher, selbst hier in unserem Raum gibt es ganz viele unterschiedliche Bilder. Wenn ich Jesus Christus sage, dann denkst du an eine bestimmte Art von ihm oder an irgendwas Bestimmtes. Ja, der eine denkt vielleicht, Mensch, Jesus, Hammer, Bergpredigt, die er da rausgehauen hat, die Seligpreisung, die haben mich echt berührt. Ja, und richtig guter Lehrer gewesen. Andere sagen, Mensch, Jesus, sündlos, der wirklich rechtschaffen war, der gerecht gelebt hat. Andere denken sich vielleicht, Jesus, der die Pharisäer konfrontiert hat, der zu ihnen gesagt hat, Otternbrut, der den Tempel gereinigt hat. Ja, vielleicht hast du so ein Bild von Jesus. Und andere wiederum sagen, Jesus, der gelitten hat und geschwiegen hat wie ein Lamm, der sich hat kreuzigen lassen. Andere sehen Jesus als den, der durch Wände gehen kann, der sich seinen Jüngern gezeigt hat, der aufgefahren ist in den Himmel. Der fantastische Jesus. Andere sehen wiederum in ihm den Heiler, der geheilt hat, der Revolutionär. Jesus hat viele Gesichter, könnte man sagen. Wer ist Jesus? Es ist total wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus ist, weil es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Es ist Jesus, der dir begegnet ist. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern ich bin gekommen, um sie zu erlösen, zu retten. Also Jesus ist der Retter, das ist eine Sache. Aber wir haben jetzt bald Weihnachten und dann werden wir Jesus als Baby sehen. Jesus, der als Baby gekommen ist, geboren von der Jungfrau Maria, empfangen durch den Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich aber mal einen Ausblick geben und wir schauen uns dabei das letzte Buch an von der Bibel, Offenbarung 5. Steht in Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, also zu Johannes, der da spricht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, und das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. In Vers 9, also da geht es um ein Buch und dieses Buch muss geöffnet werden. Und dieses Buch hat 7 Siegel und es gab keinen, der würdig war oder die Macht hatte, dieses Buch zu öffnen. Und in diesem Buch, dieses Buch steht für die Geschichte der Gemeinde, die Geschichte dieser Menschheit. Und ab Vers 9 lesen wir dann, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und dann Vers 11, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl waren Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Also Millionen von Engeln und Engelsherrschern, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm. Vorhin haben wir gelesen, der Löwe von Juda, aus dem Stamm Juda. Und hier, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Erde und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, und jetzt denk mal ans komplette Tierreich, okay? Jedes Geschöpf, das im Himmel, also alle Vögel und Adler und so weiter. Und auf der Erde, jedes Geschöpf auf der Erde, also die ganzen Katzen und Hunden, die sich bei euch in den Häusern befinden und die ganzen Meerschweinchen, die da rumquieken und rumkrabbeln, ja, und selbst die Hasen, mein Meerschwein, der hieß übrigens Ronaldo, ich hatte auch mal ein Meerschwein. Er war ein richtig guter Fußballer. Der. Und wisst ihr, wie Yoshi sein Meerschwein hieß? Willi. Ja. Da war ich schon kreativer, muss ich sagen. Aber auch der Willi und der Ronaldo, ja, auch die beiden auf der Erde und alle Tiere unter der Erde, ja, alle Würmer und alles, was kriecht und fleucht und so weiter, ja, und alles, was auf, alle Tiere auf dem Meer, auch die ganzen Fische und die Haie und Baby Shark, ja, wie oft höre ich dieses Lied, seit ich Kinder habe? Baby Shark, okay, auch der, auch die kleinen Babyhaie, ja, alle Tiere und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ey, das ist Jesus. Jesus ist der, um den sich alles dreht. Jesus ist nicht irgendwie eine Person, die existiert in deinem Kopf und du definierst sie in einer bestimmten Art und Weise, sondern Jesus steht außerhalb von dir, erstmal zuallererst, er steht außerhalb von dir, natürlich ist er auch in dir, aber er steht außerhalb von dir. Er ist eine universelle Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er ist der, um den alles geht. Die Erde wurde geschaffen für ihn, durch ihn, zu ihm hin. Jesus ist, der ist's einfach. Was soll ich sagen? Er ist. Er war nie, er hat keinen Anfang und kein Ende. Jesus ist. Jesus, bevor Abraham war, bin ich, hat er gesagt. Er ist der, der auf dich wartet. Er ist der, der dich gezogen hat. Er steht hinter dir, vor dir, links und rechts neben dir. Das ist dein Jesus. Und dieser Jesus baut seine Gemeinde. Dieser Jesus hat alle Macht bekommen. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und mit dieser Macht wird er Gemeinde bauen. Und vielleicht denkst du jetzt an bestimmte Personen und denkst dir, Mensch, da kann er noch so mächtig sein, die sind so stur und da ist einfach überhaupt nichts, was Gott liebt in ihnen. Natürlich nicht. In keinem von uns war das von Anfang an drin. Aber trotzdem ist da ein Loch. Und jeder Mensch versucht, dieses Loch zu füllen. Und der Einzige, der dieses Loch füllen kann, ist Jesus. Weil er die Wahrheit ist. Weil er dir Frieden geben kann, der nicht von dieser Welt ist. Weil er dir eine Freude geben kann, die nicht von dieser Welt ist. Weil er dich lieben kann in einer Weise, wie kein anderer Mensch dich lieben kann. Nicht mal deine Mama. Nicht mal dein Papa. Jesus liebt dich und es ist eine Liebe, die niemals aufhört, die niemals versagt, die dich immer ziehen wird. Nichts kann dich trennen von dieser Liebe, die in Christus Jesus ist. Jesus ist nicht nur ein Baby, er ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist Gott. Er ist Gott und er ist der, wo irgendwann jeder sein Knie beugen wird und jeder bekennen wird, selbst die Tiere bekennen werden, die ganze Schöpfung bekennen wird. Er ist der Herr. Und dieses ist so wichtig. Jesus ist Herr, das musst du sagen. Und das musst du nicht nur sagen, sondern das musst du auch verstehen und eine Offenbarung von haben, wenn du ein lebendiger Baustein seiner Gemeinde sein möchtest. Gemeindebau bedeutet im Endeffekt, genau diese Offenbarung zu haben. Jesus, hier bin ich bin ein Sünder, ich bin getrennt von dir, ich werde ohne dich in die Hölle gehen, an einen Ort, wo du nicht bist. Ich bin tot, ich bin geistlich tot und ich brauche dich. Ich brauche dein Werk, dein Erlösungswerk. Du bist gestorben für mich. Du hast alle Sünde, alle Schuld auf dich genommen. Jesus, hier bin ich. Und wenn du das tust und deine Knie beugst vor Jesus Christus und sagst, sei du mein Herr, ich habe alles versucht. Ich war mein eigener Herr und ich habe mein Auto gegen die Wand gefahren. Jesus, du sollst ab sofort mein Herr sein. Dann gehörst du zur Gemeinde. Dann gehörst du zur Gemeinde. Und dann, was folgt, ist die Taufe. Und mit der Taufe bekennst du öffentlich nochmal, ich gehöre zu Jesus. Früher sind Menschen wegen der Taufe gestorben, weil sie mit der Taufe offensichtlich gemacht haben, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Wir haben gar nicht mal dieses Verständnis von Taufe, weil wir in einem freien Land leben. Und Gott sei Dank müssen wir nicht sterben, wenn wir uns taufen lassen. Aber irgendwie schon auch, ne? Du stirbst deinem alten Ich und dann stehst du auf zu einem neuen Leben mit Jesus und dann gehörst du zu ihm. Das ist Jesus. Er baut seine Gemeinde. Jetzt lass uns mal den Begriff bauen anschauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Bauen. Ja, ich habe jetzt den Gemeindebrief geschrieben und es ist gut, wenn ihr den mal lest. An der Stelle mache ich mal Werbung für unseren Gemeindebrief. Da geht es auch um zwei Baumeister. Und Jesus wird in der Bibel als Baumeister bezeichnet. Ja, oder beziehungsweise auch die mit ihm bauen, werden als Baumeister bezeichnet. Auch ein Paulus hat sich als Baumeister bezeichnet. Ja. Jesus ist ein Baumeister und die Bibel vergleicht die Gemeinde mit einem Gebäude. Aber die Bibel vergleicht die Gemeinde nicht nur mit einem Gebäude, sondern auch mit einem Körper. Ja. Und was die Gemeinde aber nicht ist, sie ist kein Gebäude. Sie ist kein Dienst, sie ist kein Schlagzeug, sie ist, wisst ihr, auch Licht und alles Mögliche, das ist Gemeinde nicht, sondern du und ich, wir sind Gemeinde. Gemeinde sind lebendige Bausteine. Also du bist Gemeinde. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Gemeinde. Komm, sag ihm das mal. Er muss es hören, er muss ermutigt werden. Du bist ein lebendiger Baustein. Und es gibt Millionen von lebendigen Bausteinen. Und Gott hat uns zusammengestellt und zusammengesetzt. Und wir alle haben diese Offenbarung von Jesus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, unser Herr und Erlöser ist. So, also die Bibel benutzt dieses Bild. Aber wisst ihr, wie Menschen hinzukommen oder beziehungsweise wie Steine, die in sich tot sind, wie sie lebendig werden können? Ja. Wir lesen das bei den Propheten, dass er uns ein Herz aus Fleisch geben möchte, ein Herz, das wieder schlägt, ein Herz, wo Blut durchfließt. Ja, und er möchte uns lebendig machen. Und es geschieht dadurch, indem er die Pforten des Hades in Menschen niederreißt. Versteht ihr das? Wo Jesus nicht ist, da ist Finsternis. Und da herrscht nicht er, sondern da herrscht ein anderer Geist. Die Bibel bezeichnet ihn als den Geist des Antichristen. Ja? Also in Menschen, die Jesus nicht aufgenommen haben in ihrem Leben, das sind Pforten, das sind Tore, das ist eine ganze Mauer, das ist ein Schutzwall oder beziehungsweise ein, ja, das, stellt euch die Burg, die Nürnberger Burg vor, und das sind richtig massive Mauern und diese Mauern sind dazu da, dass die Person niemals Jesus Christus kennenlernen kann. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und was ich dir damit sagen will, ist, wenn du anfängst, Jesus zu verkünden, dann werden Mauern eingerissen. Dann werden diese Tore fallen und alles, was Menschen trennen will von Jesus, alles, was sie verwirren will und alles, was ein Schleier auf ihren Augen legt, das wird alles weggenommen. Und auf einmal haben sie eine klare Sicht auf Jesus. Und dann können sie Ja sagen zu ihm. Und wenn sie Ja sagen zu ihm und wenn er Ja gesagt hat zu ihnen, dann werden sie Teil der Gemeinde. Also das sind Pforten und wir haben es zu tun mit auch dämonischen Mächten. Und ich möchte euch sagen, jetzt gerade kam der Bruder auf mich zu, der Franco, und hat mir gesagt, er hat ein Bild für uns als Immanuel-Gemeinde und er hat gesagt, ihr, die Immanuel-Gemeinde Nürnberg, steht vor einem Durchbruch, geistlichen Durchbruch. Aber es sind Waffen da, die gegen uns geschmiedet sind, geistliche Waffen, die gegen uns geschmiedet sind. Und wenn wir beten, dass dieser Durchbruch kommt, dann wird er kommen. Und dann wird alles, was der Teufel geplant hat, das wird zunichte gemacht von Jesus. Er wird seine Gemeinde bauen, er wird dich befähigen, mutig aufzustehen, wie Petrus einst aufstand. Und zu predigen das Wort. Und dann werden Menschen zum Glauben kommen. Vielleicht Menschen, wo du es nie gedacht hättest. Ja? Und ich sehe einige, die hier sitzen in den Reihen, die Jesus kennengelernt haben, und vielleicht bist du auch so jemand gewesen, wo sie dachten, wenn der sein Leben Jesus gibt, das ist echt ein Wunder. Vielleicht sind da einige hier. Es sind Menschen, die im Prinzip die Gemeinde ausmachen und Menschen sind die Gott bauen möchte. Und ich möchte heute einen Menschen interviewen oder beziehungsweise das soll sein Zeugnis geben. Das ist der Arjun. Arjun, komm mal nach vorn. Yes. Das ist Arjun. Arjun wird jetzt ein bisschen was erzählen von sich, wie er Jesus begegnet ist, was für einen Hintergrund er hat. Genau.
Ja, genau. Gut, dann morgen, liebe Gemeinde. Ich wollte auf alles auf Englisch erzählen. Manu wird das übersetzen. Ja. Ah, here you go. So, I don't know where to start.
But, weiß nicht, wo ich beginnen soll.
Yes, I got it.
Jetzt hat er's.
I'm born and brought up in a Hindu family.
Ich bin in eine Hindu-Familie hineingeboren und bin da auch aufgewachsen.
So they believe in like Hinduism.
Also sie glauben an den Hinduismus.
So which means like they have 100,000 gods.
Also die haben 100,000 Götter.
So through my mama, like my mom and dad, like, you know, they just talked about me like about God and these higher dimension beings.
Genau, meine Mutter und mein Vater, die haben mir immer wieder von Gott erzählt und von diesen Wesen, die übernatürlich sind.
Yeah. And that was the reason, like, I went to the temple to worship God.
Und deswegen bin ich eigentlich regelmäßig in den Tempel gegangen und habe dort Gott angebetet.
And I saw that, like, there's a guy who is just going inside the temple, and they used to do all kind of, what you say, like, kind of mantras and stuff like that. And we are just standing just beside the room, and we are just standing there, and we are just praying to God. But this guy can go inside and do the mantras.
Genau. Und da habe ich immer einen Mann gesehen, der reingegangen ist in den Tempel und der konnte Mantras machen oder beziehungsweise auch Opfergaben bringen. Und wir anderen durften da nur zuschauen, durften da nicht hineingehen, sondern wir standen außen dabei.
So that was the picture in my mind, like, you know, so whenever I go to temple, like, you know, I saw these things and I had to pray God. And come back, and that's what it is.
Und so habe ich das verstanden mit Göttern, dass ich in den Tempel gehe und ich bete und dann gehe ich wieder weg.
Okay, then I was like, I think 12 or 13-ish or something.
Und als ich so 12, 13 Jahre alt war,
so when I used to learn about like communism,
habe ich über Kommunismus einiges gelernt.
Also when I learned about like, but I was fascinating about universe and stuff like that.
Und ich war fasziniert vom Universum und all diese Dinge.
And when I think about the communism, so which means like God is like he's picking guys for him, so we are like, we are not supposed to go there, like, you know, we are like separated. So communism says that like everyone is like kind of same.
Everyone is?
Same, like, you know.
Aha. Also der Kommunismus sagt, dass wir alle gleich sind und dass es keine besonderen, herausstechenden Menschen gibt.
Which means like everyone has a right to do stuff, like, you know, you're not like separated. You are not like high or low, something.
Genau, also du bist nicht niedrig, du bist nicht höher, sondern wir sind alle auf demselben Level. Muss man verstehen, auch den indischen Hintergrund mit Kasten.
So, when I used to talk to these things to my mom, and they were like really crazy. You are not supposed to say like that and blah 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 blah.
Und dann habe ich von diesen Dingen meinen Eltern erzählt und dann haben sie gesagt, du bist verrückt. Solche Sachen darfst du überhaupt nicht glauben und denken.
Okay, then come back to the story. Like, you know, when I used to think about the universe, I'm a very big fan of Stephen Hawking.
Und als ich so über das Universum nachdachte, muss ich noch dazu sagen, dass ich ein großer Fan von Stephen Hawking bin.
So that changes my life. Like, you know, he used to talk about stuff like there is no God, and he never said that there is no God. He always said like probably there is no God.
Und es hat mein Leben komplett verändert, weil Stephen Hawking gesagt hat, es gibt wahrscheinlich keinen Gott.
And I like that actually because he's not sure.
Und das mochte ich an ihm, weil er sagte, er war sich nicht sicher, ob es Gott gibt oder nicht.
Because the thing is, like, he always believed with the evidences.
Weil er nur an das geglaubt hat, was bewiesen werden konnte.
Also the logic.
Und auch die Logik.
So, which make me to understand in a different level, like, okay, it doesn't make any sense. People are saying there is God and blah, blah, blah. It's all about me, not about someone else.
Genau, also, und da habe ich dann diesen Gedanken bekommen, okay, es geht nicht um Gott oder um anderes, sondern es geht um mich. Es ist wichtig, was ich denke und was ich glaube.
So I did a lot of kind of bullshit in the sense like, you know, I used to write in the paper like there is no God and stuff like that.
Und dann habe ich eben auch meine ganzen Tests geschrieben und habe immer wieder bestätigt, es gibt keinen Gott.
Okay, long story short, like when I used to meet my wife, my wonderful wife,
als ich dann meine wunderbare Ehefrau Dora kennengelernt habe.
No, I just want to mention that, like, you know, through her, like, and I got to know about Jesus.
Weil durch sie habe ich von Jesus gehört. Habe ich Jesus kennengelernt.
Again, that will also change, like, you know, through love and stuff like that. You know, I got to know about Jesus, so not like exactly what I know now.
Genau, und durch unsere Beziehung, Liebesbeziehung, habe ich dann Jesus kennengelernt, aber ich kannte Jesus damals nicht so, wie ich ihn heute kenne.
So on that day is like for me Jesus the guy who belongs to Christians.
Und damals dachte ich eben, Jesus ist der Typ, der zu den Christen gehört.
And the Allah Nabi who belongs to Muslim people.
Und Allah gehört zu den Muslimen.
So we have like a lot of people. So like 100,000 gods.
Und wir als Hinduisten, wir haben 100,000 Götter.
So I just want to explain also this thing. So for me, like my mom told me, like if you want to pray for a particular situation, for like studies or any other stuff, like you have to go particular God.
Genau. Also wenn du Anliegen hast, Gebetsanliegen für bestimmte Sachen, dann musst du auch zu bestimmten Göttern gehen, um das.
So which is a little bit like crazy in my head, like, you know, because I have to go like 100,000 people.
Und für mich war das ziemlich schwierig, weil ich musste zu 100,000 verschiedenen Göttern gehen, um meine ganzen verschiedenen Anliegen vor ihnen zu bringen.
Come back to the story, like when Dora talked about Jesus and stuff like that, you know, and I was thinking that, like, okay, there's only one guy, which is quite good.
Und dann hat sie mir gesagt, eigentlich gibt es da nur einen Gott, und für mich war das eigentlich plausibel. Es ist gut, nur einer, zu dem ich gehen muss.
So, and after that, like, when I got saved, actually, so when I got saved, there is only one change, not physically.
Und als ich mein Leben Jesus gegeben hat, gab es eine Veränderung, und diese Veränderung war nicht körperlich.
The thing is, like, I always ask him myself before I got saved.
Und ich habe mir immer die Frage gestellt, bevor ich gerettet wurde.
So the moment onwards, like I was asking God. So it's like there's a spiritual change.
Say again.
Spiritual change.
Also ein geistlicher Wandel hat stattgefunden, wenn ich mit Gott geredet habe. Ach, weil er angefangen hat, Gott zu fragen, hat ein geistlicher Wandel in ihm stattgefunden.
So the thing is, like, so I just wanna like conclude that, like, you know, from that moment onwards, like, I was walking by faith. I'm started to walking by faith, not by sight.
Und ab dem Moment, wo ich dann angefangen habe, mit Gott zu reden und im Austausch zu sein, habe ich begonnen, nicht im Glauben zu wandeln. Ich habe begonnen, im Glauben zu wandeln und nicht entsprechend dem, was ich sehe und was bewiesen werden kann.
Exactly. And before that, like, you know, so I always put everything in my logic.
Und vorher habe ich alles immer versucht, logisch zu begreifen.
So for example, like my logic ends here.
Meine Logik, die endet hier.
So I got to know that, like, God's logic starts from here.
Und dann habe ich realisiert, dass Gottes Logik dort beginnt, wo meine endet.
Just beyond my imagination, so beyond my kind of mentality and stuff like that.
Und das alles geht über meine Vorstellungskraft und über meine Mentalität hinaus.
So which fascinates me to follow Christ.
Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte diesem Jesus folgen.
And also, like, I'm also working with my, like, working on my family, so it's quite hard, like, you know, they were just believing this Hinduism, like, more than 60 to 70 years.
Ja, und jetzt arbeite ich da mit meiner Familie und bete für sie, und ihr müsst wissen, 60, 70 Jahre beten sie Hindu-Götter an.
So the good thing is, like, I could see some kind of changes.
Und jetzt kann ich schon Veränderungen in ihnen sehen.
So I strongly believe that, like, God will change.
Also bin ich der festen Überzeugung, dass Gott sie verändern kann.
Not by human beings.
Ja, danke.
So that's what it is.
Thank
like
you.
Like.
Danke, Arjun. So. Und ich finde, dieses Zeugnis ist so genial, weil er einen ganz anderen Hintergrund hat und einen ganz anderen Familienhintergrund. Da ist auch ein Druck da. Und trotzdem ist ihm Jesus auf einer persönlichen Ebene begegnet. Aber auf einer persönlichen Ebene hat er ihm gezeigt, ich bin Gott des gesamten Universums. Da ist kein Gott neben mir. Ja, keine 100,000 Götter, und dann nehme ich halt noch Jesus mit auf als den 100,000 und ersten. Sondern ich bin Gott. Und du musst alles andere verlassen und folge mir jetzt nach. Und das hat Arjun getan, und es hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt und verändert. Und ich kann mich noch erinnern, als wir miteinander gesprochen haben in dieser Zeit, wo er gerade zu diesem Wandel durchlaufen hat, hat er immer gehört, dass wir, wenn wir beten, nicht Deutsch beten, sondern wir nennen das ja das Sprachengebet, ja, in geistlichen Sprachen. Und er dachte, Mensch, ist das Hebräisch, oder was für eine Sprache ist? Was betet ihr da? Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, weißt du, er ist ja so ein logischer Typ, das kannst du auch bekommen, kannst du auch lernen. Und in der Zeit hast du ja Deutsch gelernt. Und du dachtest, aha, um diese geistliche Sprache, Grammatik, wie schaut's aus? Wie viele Fälle gibt es? Und so, er ist so ganz logisch an diese Sache herangegangen. Und ich habe ihm dann erklärt, da ist der Verstand komplett fruchtleer, sondern du betest aus dem Geist und mittlerweile betest du auch in Sprachen, richtig? Yes, das tut er. Und er musste nicht hier, es war nicht so hart wie mit Deutsch. Ja. Also Sprachengebet ist leichter als Deutsch lernen, okay? Ja, also ihr seht, es sind genau Leute wie Arjun und es gibt so viele Namen, die wir jetzt da nehmen könnten. Das sind diese Bausteine, mit denen Jesus seine Gemeinde baut. Ja? Ich möchte mal eine Story aus Apostelgeschichte 16 lesen. Und zwar ist dort Paulus nach Philippi gekommen. Und Folgendes ist passiert. Er ist der Lydia begegnet. Dann ist er einer Magd begegnet, die einen Wahrsagegeist in sich hatte. Und dann hat er eine interessante Begegnung mit dem Gefängniswärter gehabt. Okay, es sind diese drei Personen. Es gab dort keine Gemeinde. Und Folgendes ist geschehen. Und am Tag des Sabbats, Apostelgeschichte 16, Abvers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Also der Misserfolg ist so richtig normal irgendwie. Ja? Er ist da hingegangen, es war Sabbat, es war ein freier Tag und dann ist er einfach mal, hat er sich da an den Fluss niedergelassen, da waren Frauen, die wahrscheinlich irgendwas gemacht haben, keine Ahnung. Die haben gebetet, es war in der Gebetsstätte hier, ne? Also nicht Kleider gewaschen, sie haben gebetet, war ja Sabbat, ja. Und eine Frau mit Namen Lydia war da, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Ist es nicht der Hammer? Die sind da reingegangen, sind an einen Ort, geführt vom Heiligen Geist, einfach an einen Ort hingegangen, wo Leute gebetet haben. Und da war diese Lydia und sie haben einfach nur von Jesus erzählt. Und dann hat es die Lydia erwischt, sie hat ihr Herz geöffnet. Und nicht nur, dass sie ihr Leben Jesus gegeben hat und sich hat taufen lassen, sondern auch ihr ganzes Haus. So, das waren die Ersten. Dann ging es weiter. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn und durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Also ihr seht, die Dämonen in ihr wussten, was abgeht. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um, also er war richtig genervt von der ihrem Gerede, hat sich umgedreht und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, dass sie keine Kohle mehr gemacht haben mit der Wahrsagerin, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Also hier Paulus und die waren total mutig. Und dann ist das so, wenn du anfängst, Jesus zu verkünden, dann wird es Leute geben, die gegen dich gehen. Und es war dieser Wahrsagegeist in der Frau, die gegen Paulus und Silas gegangen ist. Es war nicht tatsächlich die Frau. Und das ist immer unser Punkt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, ihr Lieben, sondern gegen die Mächte der Finsternis, die in Menschen wirken. Und das ist so schön, Paulus hat sich umgedreht und hat nicht zur Frau gesprochen, sondern er hat im Geist geboten. Und dann ist dieser Geist ausgefahren, ein weiteres Wunder ist geschehen und das war dieser zweite Baustein neben der Lydia, den Gott hinzugetan hat in der Stadt Philippi. Und dann kam eigentlich was Tragisches, die wurden ins Gefängnis gesteckt, die beiden. Und ich weiß, wie wäre es für mich, wenn ich jetzt ins Gefängnis kommen würde. Dann würde ich wahrscheinlich denken, Mensch, jetzt hat man so einen guten Start, hier die erste Gemeinde zu gründen. Und jetzt kommen wir in den Knast. Jetzt geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir abwarten, bis wir wieder rauskommen. Dann können wir weitermachen. Herr, bitte hol uns raus, bitte hol uns raus. Nein, nein, nein. Sondern es ging weiter. Die haben die Gemeinde im Gefängnis gebaut. Das ist so der Hammer. Und das ist so schön. Gemeinde kannst du überall bauen. Du musst nicht frei in der Freiheit sein, sondern du kannst im Knast hocken. Und du kannst dort Gemeinde bauen. Ja, und was haben sie gemacht? Die haben genau das Richtige gemacht. Eben so baust du Gemeinde. Ja? Hier, wir lesen weiter. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Also waren die zwei komplett nackt mit Ruten geschlagen. Ja? Die Bauleute Gottes. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Also müsst ihr euch mal vorstellen, was für eine Situation, in der die beiden gesteckt waren. Nackt, geschlagen, viele Schläge bekommen und wurden weggesteckt. Hatten Schmerzen am ganzen Körper. Was haben die gemacht? Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hat, in das innere Gefängnis, befestigte ihre Füße im Block. Also sie waren wirklich gefangen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Ey, wenn ich das höre, da kriege ich einen Schauer am ganzen Körper. Ja? Die wurden geschlagen, die wurden fertig gemacht. Und unser Eins wäre wahrscheinlich total entmutigt gewesen. Ja, und hätte gesagt, Gott, jetzt haben wir da gedient und wir haben hier dein Wort verkündet und das ist der Lohn, den wir dafür empfangen. Und ich bin mir sicher, ganz viele hätten so gedacht. Aber die beiden, die hatten eine andere Beziehung zu Gott, eine andere Qualität des Glaubens. Die waren da im Gefängnis, hatten Schmerzen am ganzen Leib. Und um diese Schmerzen zu vergessen, haben sie angefangen zu beten und haben Gott gelobt. Es ist so stark. Und als sie dann Gott gelobt haben, und wisst ihr, es ging hier nicht darum, dass die beiden jetzt hier irgendjemanden bekehren wollten, irgendwie jemanden zu Jesus bringen wollten. Nein, es ging einfach nur darum, ihre Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Einfach zu sagen, du bist die einzige Hoffnung in meinem Leben. Du bist der Herr über Leben und Tod. Du bist der, der uns aus dem Gefängnis befreien kann. Egal wie es mir geht, egal wie viel Schmerzen ich habe, ich lobe dich, Jesus. Das war deren Einstellung. Es war nicht so, da gibt es ja noch diesen Gefängniswärter. Jetzt loben wir mal kurz, ja, auch wenn es weh tut, komm, wir loben mal, damit er sich bekehrt später. Das war nicht deren Einstellung, ihr Lieben. Sondern die haben einfach auf Gott geschaut und waren und haben das, was in ihrem Herzen war, haben sie ihm gegeben. Ja, und dann haben sie gebetet, haben Gott Lob gegeben und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte, der arme Kerl, Erdbeben, bam, und hier alle Gefangenen frei, der Kerl wacht auf, oh, was ist hier los, ja? Hat ohne Ende Angst bekommen, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Der Typ will sich gerade umbringen und jetzt mal ganz im Ernst. Da hätten wir wahrscheinlich kurz mal weggeschaut. Lass den mal machen, sein Ding machen, wir gehen raus. Nein, nicht so Paulus und Silas. Was haben die gemacht? Ja, der arme Kerl will sich hier umbringen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, Kerl, hör auf damit. Ey, Schwert runter, ja? Denn wir sind doch alle hier. Here we are, here we are. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, davor waren sie noch die Gefangenen. Und dann sagt er, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er und sein ganzes Haus haben ihr Leben Jesus gegeben. Das sind die lebendigen Bausteine und so baut Jesus seine Gemeinde. Ich möchte es euch nochmal mitgeben. Es ist ein übernatürliches Werk Gottes. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist es nicht, weil du so überzeugend warst, weil du so viele gute Argumente hattest. Der Arzt schon, der macht gerade seinen Doktor in Erlangen, PhD in Chemie, ja, der hat ganz viele schlaue Leute um sich rum, ja, und er diskutiert, diese Diskussionen helfen nichts. Alles, was wir tun müssen, ist Jesus predigen. Und das tust du. Und dann glauben wir, dass irgendwann der Durchbruch kommt. Das Licht ins Finstere hineinkommt und die Leute ihr Leben aus freien Stücken Jesus geben. Und das ist so mein Gebet für uns als Gemeinde. Hast du noch Freunde in der Welt? Hast du noch Menschen, die du da außen kennst? Gott möchte durch dich seine Gemeinde bauen, so wie er Paulus und Silas benutzt hat. Er möchte mit dir Gemeinde bauen. Und dann sagt er, es ist meine Gemeinde. Das ist der dritte Punkt. Meine Gemeinde. Epheser 1,4. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Johannes 11, 52, nicht nur für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelt. Also eine Gemeinde, die ihm gehört. Er hat sein Blut für die Gemeinde vergossen. Er hat uns gekauft. Du und ich, wir gehören uns nicht mehr selbst. Jetzt magst du sagen, hey, das ist aber nicht nett. Ja, wo ist da noch die Freiheit? Echte Freiheit ist Gebundenheit in Christus. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, du bist nicht gebunden in der Mitgliedschaft der Immanuel-Gemeinde Nürnberg, das bist du nicht, da kannst du kommen und auch gehen. Aber deine Beziehung zu Jesus, dieses Erkauftsein durch sein kostbares Blut bedeutet, du bist gekauft worden. Deswegen sprachen Paulus und Petrus immer wieder von sich selbst als Knechte. Knecht Jesu Christi, Gefangener im Herrn. Ja, und es ist mein Wunsch, dass du diese Gefangenschaft richtig feierst. Gefangen in Christus ist die beste Gefangenschaft, die dir je widerfahren kann. Und die Realität ist, wenn du nicht in Christus gefangen bist, bist du in irgendwas anderem gefangen. Jeder Mensch ist irgendwo gefangen, keiner ist wirklich frei. Weil viele verstehen Freiheit falsch. Weil Freiheit, sie meinen, frei zu sein, wenn sie tun und lassen können, was sie wollen. Aber wenn du tust und lässt, was du willst, gehst du ins Gefängnis. Gefängnis von Alkohol, Gefängnis von Drogen, Gefängnis von Sorgen, Gefängnis, es gibt so viele Gefängnisse. Bitterkeit kann auch ein Gefängnis sein. Jesus führt uns aus dieser Gefangenschaft raus. Und dann sagt er, jetzt gehörst du mir, du bist mein. Du gehörst nicht mehr dem Teufel, du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst mir. Und das ist, was ich dir heute sagen möchte. Ist es nicht schön zu wissen, ich gehöre zu Gott, ich bin sein? Er sieht mich als sein Besitztum. Meine Gemeinde. Und eine Gemeinde ist nun mal kein Krankenhaus und auch kein Sozialwerk, auch keine Schule, keine Uni, keine Firma. Sondern Gemeinde sind lebendige Bausteine. Es ist ein geistliches Werk. Es ist keine Institution. Es ist kein Business. Es ist kein Hilfswerk oder Sozialwerk. Sondern Gemeinde sind Menschen, die an Jesus glauben, die gerettet sind und zusammengestellt sind. Das möchte ich dir heute wirklich mitgeben. Wir als Immanuel-Gemeinde verstehen uns als Teil des weltweiten Leibes Christi. Und die hierher gehören und hierher kommen, das sind Menschen, die eine Offenbarung hatten, wie sie Petrus hatte. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf dich kommt es an, das möchte ich dir sagen. Die Gemeinde wird auch mit deinem Leib verglichen. Ich hatte jetzt ziemlich Probleme mit meinem Körper. Und dann war ich bei einem richtig guten Physiotherapeuten. Ich will seinen Namen nicht sagen, sonst werdet ihr den morgen alle anrufen. Ja? Der ist richtig top. Okay, dieser Physiotherapeut, der hat mir echt geholfen. Ja? Ich bin mit 12 Jahren mal von einer höheren Höhe runtergefallen und seither hatte ich einen Beckenschiefstand. Bin zu etlichen Physios gegangen, die haben mich massiert, die haben mir Dehnübungen verschrieben und so weiter. Aber es hat irgendwie nichts geholfen. Ja? So, und jetzt war ich vor kurzem bei diesem Physiotherapeuten und der hat mich komplett eingerenkt. Es war richtig... Kennt ihr das, wenn der Rücken so richtig durchgekracht wird? Krack, 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 bis ganz oben. Also ich mag sowas. Ich so, wow. Und er so, jetzt bist du wieder gerade, Mann. Ich so, nice, danke. Er hat mich komplett gerade gemacht. Und dann hat er gesagt zu mir, aber du bist noch nicht durch, du bist noch nicht geheilt. Sondern was das Wichtigste ist, du musst Übungen machen. Und dann hat er zu mir gesagt, 5% dehnen für dich, aber 95% richtiges Training. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang trainiert. Aber wisst ihr, was ich trainiert habe? Die Showmuskeln. Ja? Und ich glaube, so viele Gemeinden machen genau das. Sie trainieren ihre Showmuskeln. Ja? Die wollen hier schaut her, hier meine Brust, mein Bizeps, mein Trizeps und breites Kreuz, meine Wings. Und was weiß ich, keine Ahnung, ja? Und so kommen dann Gemeinden, ja, ich sehe das. Wir sehen etliche Gemeinden auf Instagram, die so kommen und hier ihre Muskeln zeigen, ja. Und es mag sein, vielleicht ist nichts gegen Schaumuskeln, darf man auch haben, ja. Aber bei mir war das Problem, ich habe die Schaumuskeln trainiert, aber die Tiefenmuskulatur, die kleinen Muskelgruppen, die keiner sieht, die habe ich einfach nicht trainiert. Ja, und dann hat er mit mir ein paar Übungen gemacht. Ja, nicht an Geräten, sondern wo du dich mit deinem eigenen Gewicht halten musst und blau, so ein Zeug. Ja, so ein bisschen Pilates-Style. Ey, das war die Hölle. Ich war da drin und auf diesem Gymnastikball, ich konnte die Balance nicht halten, ich bin die ganze Zeit gekippt und er so, das ist dein Problem. Du bist nicht stabil. Ich so, ja, Petrus war es ja auch nicht am Anfang, ne? Also du bist nicht stabil, du musst an deiner Stabilität arbeiten, du musst diese kleinen Muskelgruppen trainieren. Und da habe ich realisiert, hey, das ist, was Gemeinde ist. Es geht nicht um die Show, es geht nicht um den einen großen Mann Gottes, sondern es geht um jeden Einzelnen. Wir alle sind wichtig in diesem ganzen Konstrukt. Ja? Ich kann mich noch erinnern, als der Karl Gustav Severin hier war und er hat eine Predigt gehalten, werde ich nie vergessen, er hat gesagt, who packs your parachute? Wer packt deinen Fallschirm? Es sind die Leute, die den Fallschirm packen, die wichtig sind. Also ich möchte dir sagen, noch egal wie klein du dich fühlst, aber du bringst Stabilität in das Haus Gottes. Du bist dafür da, dass dieses Gerüst stabil wird. Und wenn wir dann Menschen zum Glauben führen und wenn wir dann wachsen und dann kommen diese Schaumuskeln zutage und treten, ja, und hier Bizeps und Brustmuskeln und alles Mögliche, dann ist es okay. Die Stabilität muss aber da sein. Und er hat zu mir gesagt, der Physiotherapeut, du baust auf einem maroden Gerüst viel Muskeln und das macht dich am Ende kaputt. Und deswegen möchte ich euch sagen, uns als Immanuel-Gemeinde, jede kleine Muskelzelle ist so wichtig. Und wir wollen sie trainieren. Wir wollen trainiert werden durch das Haupt, welcher Jesus Christus ist. In Jesu Namen. Amen.